Und das ist erst der Anfang. Die Serie zur Urgeschichte, Teil 3. Kain und Abel. Ja, leider wurde der Gottesdienst nicht aufgezeichnet. Deswegen sprechen wir die Verkündigung inklusive Textlesung nachträglich hier an dieser Stelle auf Band. Viel Vergnügen. Genesis 4, 1 bis 17. Und der Mensch erkannte seine Frau Chava. Sie wurde schwanger und gebar Kain und sprach: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit Jahwes Hilfe. Und sie gebar noch einmal seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Kleinviehhirte und Kain ein Ackerbauer. Nach einiger Zeit machte Kain Jahwe ein Geschenk von den Früchten des Ackers. Und auch Abel machte Jahwe ein Geschenk von den Erstgeburten seiner Herde, von ihren Fettstücken. Jahwe sah Abel und sein Geschenk an, aber Kain und sein Geschenk sah er nicht an. Da entbrannte es sehr in Kain, und er senkte seinen Blick zu Boden. Da sagte Jahwe zu Kain: Warum brennt es in dir? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, schaust du auf. Wenn du aber nicht Gutes tust, lauert Sünde an der Tür. Auf dich richtet sich ihr Verlangen, doch du herrsche über sie. Da sprach Kain zu Abel, seinem Bruder. Und als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und tötete ihn. Jahwe sagte zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Kain sagte: Das weiß ich nicht. Bin ich, und ich ergänze, der Bauer, etwa der Hirte meines Bruders? Darauf sprach Jahwe zu Kain: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Acker her. Verflucht sei dein Leben, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Acker bearbeitest, wird er dir ab jetzt seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und heimatlos wirst du auf der Erde sein. Da sagte Kain zu Jahwe: Meine Schuld ist zu groß, ich kann sie nicht tragen. Siehe, du vertreibst mich heute vom Antlitz des Ackers, und auch vor deinem Antlitz muss ich mich verbergen. Ruhelos und heimatlos werde ich auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. Da sprach Jahwe zu ihm: Nein, so wird es nicht sein. Wer Kain tötet, soll siebenfach gerecht werden. Und Jahwe machte an Kain ein Zeichen, so dass niemand, der ihn findet, erschlage. So zog Kain weg vom Angesicht Jahwes und ließ sich nieder im Lande Not, jenseits von Eden, Richtung Osten. Dann erkannte Kain seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar den Henoch. Kain gründete eine Stadt und nannte sie nach seinem Sohn Henoch. Die Geschichte von Kain und Abel ist eine urgeschichtliche Erzählung. Was bedeutet das? Die Erzählungen der Urgeschichte erzählen nichts von historischen Personen, sondern vom Menschsein an sich. Ganz grundsätzlich. So sehe ich das. Und so erzählen diese Geschichten von mir und dir. Es geht also nicht um ein historisches Brüderpaar. Es geht um Beziehungsprobleme, Geschwister, Familie. Das gab's schon immer und überall. Genauer gesagt, es geht um das Phänomen der Sünde. Denn in der Erzählung von Kain und Abel taucht zum ersten Mal das Wort Sünde auf. Und zwar im Sinne der Zielverfehlung. Wie kommt es, dass wir unser Lebensziel, das Leben in Beziehungen mit anderen Menschen und mit Gott, verfehlen? Und es geht um die Frage, wie sollen wir mit der Sünde umgehen? Durchschreiten wir miteinander den Text. In den ersten Versen können wir uns noch einmal vergewissern, dass wir keine geschichtliche Erzählung vor uns haben, denn uns wird nicht erzählt, wo und wann die Handlung passierte. Es ist vom Menschen die Rede und nicht von einer historischen Person mit dem Eigennamen Adam. Nein, hier geht es um die Menschheit. Der Eigenname Adam kommt erst später in Kapitel 4, Vers 25 vor. Also, der Mensch erkannte seine Frau, Chava. Wie bitte? Chava? Ja, das steht da. Und Chava ist auch kein Eigenname. Den Vornamen Eva, den haben wir erst dank Luthers Übersetzung. Der übersetzte Chava mit Eva. Die Frau des Menschen heißt also Chava. Und das bedeutet Leben oder die Lebendige. Das ist der Erzählhorizont. Und die beiden erkennen sich. Ja, das heißt auf gut Deutsch, sie schlafen miteinander. Aber die hebräische Ausdrucksweise, die finde ich viel passender. Warum? Ja, die beiden machen sich miteinander vertraut. Sie reden miteinander, sie entdecken einander seelisch und körperlich, sie lieben sich. Das bedeutet, sie erkennen sich. Sexuelles Erkennen und geistliche Erkenntnis haben immer mit Liebe zu tun. Also, die Lebendige wird schwanger und sie bringt Kain zur Welt. Das wird beides betont, Schwangerschaft und Geburt. Das neue Leben beginnt nicht erst mit der Geburt, sondern schon mit der Schwangerschaft. Für beide Eltern ist das bis heute eine wichtige Vorbereitungszeit. Und nach der Geburt spricht die Lebendige. Das finde ich spannend. Vom Vater ist in der ganzen Erzählung nicht mehr die Rede. Darüber könnte man auch nachdenken. Umso bedeutsamer ist das, was uns die Frau, die Lebendige, sagt. Ich habe mit der Hilfe meines Gottes, Yahweh, einen Mann hervorgebracht. Einen Mann? Ja, sie sagt nicht Sohn oder Kind, sondern spricht gleich vom Mann. Im Söhnlein Kain sieht sie bereits den Mann. Und sie ist stolz auf ihn und wohl auch ein bisschen auf sich. So klingt das für mich. Darf sie, alles gut, noch. Von ihrem Mann spricht sie gar nicht. Sie sagt nicht wir. Sie spricht, so sag ich das mal, feministisch. Ich habe geboren. Mit Jahwes Hilfe. Denn Leben schenkt der lebendige Gott und die Lebendige, die Chava. Man könnte es sogar noch mehr zuspitzen. Sie sagte, ich hab's gekonnt. Einen Mann erschaffen, mit Yahweh. Ja, im Hebräischen steckt tatsächlich dies Wortspiel in dem Vers. Sie sagt, den Kain hab ich kaniti, erschaffen, mit Yahweh. Warum sage ich das? Weil ich finde, Gottes Wort ist auch schön. In Vers 2 wird dann alles noch knapper erzählt. Die Lebendige bringt einen zweiten Sohn zur Welt. Und von ihm heißt es als erstes, das ist sein Bruder. Und erst dann spricht sie seinen Namen aus. Abel, Chavel. Das bedeutet Windhauch oder Vergänglichkeit. Und die Erstleser ahnen, da wird was aufgebaut. Da braut sich was zusammen. Denn stellt euch das mal vor, das Erste, was die Eltern von ihrem zweiten Sohn sagen, das ist der Bruder. Er heißt Windhauch. Das klingt nicht vielversprechend. Urgeschichte. Beziehungen entwickeln sich, auch durch Geschwisterkonstellationen. Wer hat welchen Platz, welche Rolle? Der kleine Bruder, der große Bruder, das Nesthäkchen, Sandwich Nummer 2 von 3. Wichtig dabei, das wird uns wertfrei erzählt. Und nun geht es nur noch um diese zwei Brüder. Sie werden uns mit ihren Berufen vorgestellt. Kain ist Ackerbauer, Abel ist ein Kleinviehhirte, Schafe und Ziegen. Diese beiden Berufe sind die Basis einer altorientalischen Gesellschaft. Beide Lebensstile sind völlig unterschiedlich. Abel lebt nomadisch mit seinen Tieren in der Steppe, Kain ist sesshaft und lebt von seinem Ackerboden. Und wieder werden uns keine geschichtlichen Feinheiten erzählt, denn es ist ja Urgeschichte. Vers 3. Kain macht Yahweh ein Geschenk. Unsere Bibeln sprechen hier schon vom Opfer, aber das ist zu früh, finde ich. Es gibt ja noch gar keine Opfervorschriften. Und es ist ja auch noch gar nicht die Rede von einem Altar. Hier geht es einfach darum, ein Geschenk Gott zu machen. Martin Buber spricht sogar von einer Spende. Kain schenkt seinem Gott Yahweh die Früchte seines Ackers. Vers 4. Und Abel macht das auch. Auch er macht Yahweh ein Geschenk, die Früchte seiner Herden, erstgeborene Lämmer. Beide machen Yahweh ein Geschenk, das wird betont. Jetzt kommt der Unterschied. Yahweh sah Abel und seine Gabe an, aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Und das Wort für Ansehen bedeutet das genaue Hinschauen. Yahweh sieht den Abel und sein Geschenk genau an und den Kain und sein Geschenk nicht. Und es stellt sich hier sofort die Frage, warum? Und der Bibeltext gibt uns keine Antwort. Schade. Sehr unbefriedigend. Das hat natürlich alle interessiert, wenn wir das doch wüssten. Und so gibt es in der jüdischen und später auch in der christlichen Auslegungsgeschichte viele Versuche, das Geheimnis zu lüften. Für Josephus war Kain gewinnsüchtig. Später scheint es dann klar, der eine war gerecht, der andere nicht. Unser Text selbst sagt uns nichts. Und genau das will ich respektieren, ist ja Gottes Wort. Ich will die Erzählung ohne hineingelesene Deutung lesen. Das Geschenk des einen wird angesehen und das andere nicht. Genau das ist die Pointe. Um diese Erfahrung geht es. Also um welches Phänomen genau? Na, einmal werde ich angesehen und ein anderes Mal nicht. Mal gelingt mir was, mal nicht. Ja, Moment, wie hat der Kain gemerkt, dass Gott ihn nicht ansieht? Na, am Rauch des Opfers. Einmal steigt er hoch und das andere Mal bleibt er am Boden. Ja, so deutet es uns die christliche Kunst. Davon lesen tun wir aber nichts im Text. Wird uns also nicht erzählt. Und ich denke mir, Kain und Abel haben das im Leben gespürt. Es gibt Menschen, denen gelingt das Leben. Die sind angesehen. Und es gibt Menschen, denen gelingt wenig. Die sieht niemand. Vereinfacht gesagt, es gibt Glückspilze und Pechvögel. Beide arbeiten in ihren Berufen, setzen sich ein. Die eine macht Karriere, die andere geht pleite und wird auch noch chronisch krank. Beide lieben ihren Beruf, beide geben ihr Bestes, der eine wird befördert, die andere wird übersehen. Das widerfährt uns bis heute. Das wird uns vom Leben zugemutet. Und für glaubende Menschen hat das auch mit Gott zu tun. Der eine wird in der Schweiz geboren, der andere im Gazastreifen. Warum erkrankt das eine Kind an Krebs und das andere hat nicht mal eine Allergie? Der Erzählung geht es nicht darum, uns zu erklären, warum der eine von Gott angesehen wurde und der andere nicht. Der Erzählung geht es darum, wie wir damit umgehen. Wir sollen lernen, mit dem Leben und unseren Beziehungen umzugehen. Und es wird uns eine erste Reaktion des Kain geschildert. Vers 5. Es brennt in seinem Innern. Er entflammt. Lichterloh. Ja, so wird uns das innere Gefühlsleben des Kain sichtbar gemacht. Es brennt sehr. Hui, jetzt wird's wirklich spannend. Und du kannst dir selbst auf die Schliche kommen. Kennst du das Gefühl? Du bist verletzt, dir wird Ansehen verweigert, du bist nicht in, hast nicht viele Freunde, übersehen. Das verletzt dich ganz tief. Diese Wunde brennt. Der Kain kocht. Er ist enttäuscht. Und empört. Als nächstes heißt es, und Kain senkte seinen Blick. Das ist jetzt eine äußerlich-körperliche Beobachtung. Wer seinen Blick senkt, der kann seinem Gegenüber nicht mehr ins Gesicht, in die Augen sehen. Der Horizont wird kleiner. Du siehst nur noch den Boden vor dir. Deine Schuhe. Kain verbarrikadiert sich in seinem Innern, in sich selbst. Er macht zu, keine Kommunikation. Kain verkrümmt sich in sich selbst. Aus dem Brennen der Emotionen, der Stimmung wird eine Haltung. Wenn die sozialen Medien durch rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen in Brand gesetzt werden, dann erzeugen sie auf Dauer Haltungen. Und aus den Haltungen kommen dann die Taten. Vers 6. Jahweh wendet sich dem brennenden Kain zu, denn der kann ihn ja nicht mehr ansehen. Der schaut ja auf den Boden. Und das finde ich absolut stark. Dieser Jahweh ist wirklich der Gott, der für den Menschen da ist. Er spricht den Kain an. Ich finde das fantastisch. Und was sagt er zu Kain? Schimpft er? Nein. Verbietet er Gefühle? Nein. Er stellt eine Frage. Keine Ermahnung, kein Vorwurf, keine Moral, eine Frage. Freundlicher geht's nicht. Er fragt, warum brennst du? Ist dir was aufgefallen? Jahweh unterschlägt das sehr. Er hält den Ball flach, er deeskaliert. Finde ich fantastisch. Dieser Jahweh überzeugt mich. Jahweh hilft uns auf die Sprünge. Mensch, du, warum brennst du? Wohin kommst du, wenn du nur auf den Boden schaust? Diese Fragen zielen auf Selbsterkenntnis. Erkenne deine Gefühle und Gedanken. Die dritte Frage lautet, Vers 7, ist es nicht so? Wenn du Gutes tust, schaust du auf. Wenn du aber Gutes nicht tust, fangen die Probleme an. Um diese Alternative geht es. Gutes tun oder Gutes nicht tun. Wer verbittert und verletzt ist, wer von den eigenen Gefühlen in Brand gesetzt ist und keinen Weitblick mehr hat, für den ist es sehr schwer, den Weg zum Gutestun zu sehen und Gutes zu tun. Das ist aber das Hilfreiche. Tue Gutes, dann kannst du aufsehen. Siehe auf und dann siehst du, wo du wie Gutes tun kannst. Geht's wirklich darum? Ja, ich meine schon. Wer Gutes tut, der tut nämlich, wenigstens in diesem Moment, nichts Böses. Das ist schon mal was. Grüße die Menschen. Gib dem Musiker in der Fußgängerzone einen Euro. Sei freundlich zum Kassierer im Supermarkt. Tue Gutes, denn wenn du aufhörst, Gutes zu tun, dann tust du bald Böses. Das böse Tun beginnt damit, dass man das Gute nicht tut, obwohl man es eigentlich könnte. Und wenn du aber nicht Gutes tust, so heißt es in Vers 7, dann lauert Sünde an deiner Tür, wie ein Raubtier. Das ist das Bild. Die Sünde lauert darauf, dass du aufhörst, Gutes zu tun, und dann kommt sie gierig zu dir. Sei nicht überrascht davon. Sünde lauert dir auf. Und Jahweh sagt, du beherrsche sie. Hammerhart. Jahweh traut das uns zu. Achte auf deine Gedanken, nimm deine Gefühle wahr, schau nicht weg, sieh nicht auf den Boden, schau nach vorn, Weitblick, tu Gutes, so hältst du dir das Raubtier Sünde vom Hals. Du stolperst von einem Tiefschlag im Leben zum nächsten, eine Enttäuschung nach der anderen, du brennst, siehst nicht weiter als bis zu den eigenen Schuhspitzen, setz dich mit dir an einen Tisch, schau auf dein Inneres. Dein Brennen, deine Wut, deine Enttäuschung. Nimm deine Gedanken wahr. Du bist ihnen nicht ausgeliefert. Schau auf. Sieh deine Mitmenschen. Tu Gutes um deiner selbst willen. So kannst du das Raubtier beherrschen. Doch wie tragisch. Kain spricht nicht mit Jahweh. Vers 8. Kain spricht mit Abel. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Was sagt er dem denn wohl? Streiten die? Ja, natürlich streiten Brüder. Steht aber nicht da. Da steht gar nichts da. Kains Beziehung zu Jahweh ist gestört. Und nun zerstört er auch die Beziehung zu seinem Bruder. Sie gehen aufs Feld. Und Kain erschlägt Abel. Kürzer kann man es nicht erzählen. Der erste von einem Menschenpaar geborene Mann wird zum Mörder. Urgeschichte. Das steckt in uns allen. Das soll uns klar werden. Die Erzählung geht weiter. Jahweh ist da. Er fragt Kain nach seinem Bruder Abel. Und Kain lügt. Mörderische Gewalt und Lüge hängen zusammen. Jahweh fragt, was hast du getan? Um diese Frage geht es auch im Weltgericht. Aber Jahweh wartet die Antwort nicht ab, denn das Blut von Abel schreit vom Ackerboden hoch zu Jahweh, und das lässt Jahweh nicht kalt. Jahweh hört das Schreien aller Ermordeten zu allen Zeiten. Vers 11. Und jetzt kommt keine Strafe, sondern es kommt der Fluch der bösen Tat. Was der Mensch sät, wird er ernten. Die Tat hat eine automatische Folge. Das Blut des Ermordeten fließt auf den Boden und die Folge, der Ackerboden ist nicht mehr so fruchtbar. Vers 12. Die Wirkung des Mordes, die menschliche Gemeinschaft zerbricht. Wer will mit einem Mörder leben? Niemand. Kain wird ruhelos und heimatlos leben, entwurzelt. Vers 13. Jetzt, wo Kain die Folgen seiner Tat spürt, da kommt er zur Einsicht. Er bekommt Todesängste. Er ist vogelfrei, keine Familie, die ihn beschützt. Der Nächste, der ihm begegnet, der wird ihn töten. Und wie wird Jahweh reagieren? Jahweh wendet sich dem Mörder zu, menschenfreundlich. Er schützt Kain mit einem Zeichen. Mit welchem, wird nicht erzählt. Jahweh schützt das Leben des Mörders. Das zählt. Kein Anhänger der Todesstrafe. Vers 17. Kain lässt sich im Land Not nieder, jenseits von Eden, und gründet eine Stadt. Ja, Not klingt im Hebräischen wie ruhelos. Deshalb wird uns das erzählt. Selbst in unseren Städten mit vielen Menschen leben wir Menschen ruhelos und heimatlos. So nah kommt uns die Urgeschichte. Ich schließe mit Vers 16. Kain zieht weg, weg vom Angesicht Gottes. Er verfehlt sein Lebensziel. Das Leben in Beziehung mit anderen Menschen und mit Gott. Darauf finden wir mit Karfreitag und Ostern mit Jesus Antworten. Amen.